Heute zu Gast bei Behind the Sea Dr. Ulrich Müller. Ulrich war ganz lange bei der T-Systems und ist aktuell der CEO und der Sprecher der Geschäftsführung der Operational Services GmbH. Was die genau machen, verrate ich natürlich jetzt nicht, sondern das erfahrt ihr gleich im Podcast, also unbedingt reinhören. Eine Sache, die mir aus diesem Gespräch definitiv hängen geblieben ist, ist an dieser Stelle ein Zitat und das lautet: Die Gegenwart bitte nicht zu Lasten der Zukunft optimieren. Das finde ich ist sehr aussagekräftig und warum wir über dieses Thema gesprochen haben und was genau die Inhalte und die Maßnahmen drumherum sind, das erfahrt ihr gleich in der aktuellen Episode Behind the Sea mit Dr. Ulrich Müller, dem CEO der Operational Services GmbH. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ulrich, herzlich willkommen im Podcast.
Danke dir.
Schön, dass du heute da bist. Du hast mich ja auch besucht heute in München. Das ist immer, weiß ich immer, sehr zu schätzen, weil ich glaube, dass die Gespräche in Person einfach dynamischer sind.
So ist das. Außerdem haben wir in Frankfurt miserables Wetter. Hier in München ist alles trocken und gut. Ich habe schon ein paar Termine hinter mir mit Blick auf die Alpen. Mega.
Ja, es ist natürlich in München einfach, München ist ja die schönste Stadt Europas, wie ich finde. Frankfurt ist das Herz Europas, habe ich jetzt schon öfter gehört.
Aber ja, es gibt ganz oft die schönste Stadt Europas. Ja.
Ne? Kommt drauf an, wen man fragt. Ja, du, hey, bevor wir in deine Themen, in deinen Werdegang reingehen, erzähl uns doch erstmal kurz, wer du bist und was du heute machst, was deine Rolle ist.
Ja, Ulrich Müller, Jahrgang 68. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, in Wirtschaftsinformatik promoviert und war in den 90er Jahren in einer Managementberatung, bevor dann der E-Commerce-Hype um die Jahrtausendwende losging. Und habe dann eine Ausgründung gemacht in der Beratung und wir haben uns speziell konzentriert auf Startups und Venture Capitalists, haben also eine kleine Beratung gemacht und als der Hype dann vorbei war, wollte ich eigentlich wieder in die Beratung wechseln und bin dann zu T-Systems, einer Telekom-Tochter, gekommen und habe da verschiedene Stationen absolviert, war für Vertriebsmanagement zuständig, für Business Development, ich war ein Jahr lang in New York, in Manhattan, habe mich da um Telekommunikation gekümmert und war dann zum Schluss Leiter Strategie, hing direkt am CEO. Und dann wurde ich gefragt, eine neue Rolle zu übernehmen, zu der wir sicherlich gleich kommen.
Absolut. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Werdegang. Ich würde sagen, erste Rückfrage, die sich mir stellt, wann hast du ausgegründet, wie alt warst du da?
Wie alt war ich da? Da war ich 32.
32 und da warst du eine Zeit lang quasi Management Consultant und ihr habt dann aus der Beratung zusammen rausgegründet, oder?
Genau. Also wir waren in einer großen Beratung, einer Managementberatung und dann haben wir gesagt, pass mal auf, hier Beratungen, PowerPoints und so weiter, das ist tot, wir müssen was machen. Man muss Anteile haben und dann haben wir im Grunde, tja, das ist dann ja keine Managementberatung, wenn man Venture Capitalists oder Startups berät, sondern das geht dann ja auch in Richtung Interimsmanagement. Okay. Und da haben wir Marktplätze ausgegründet, beraten, wir haben IPOs vorbereitet, wir haben Content-Management-Firmen hier in München beziehungsweise in Aachen von Münchner Eigentümern geführt und aufgebaut, Imperia gemacht, die es auch heute noch gibt, die dann verkauft wurden. Also diese Dinge.
Okay, heute würde man, glaube ich, Venture-Builder sagen zu sowas, oder?
Genau. Okay. Ganz genau, ganz Verstanden. Genau so. Und irgendwann war die Zeit vorbei. Dann haben wir bei den Großen, wurden wir von den Großen eingeladen, von den großen Unternehmen und haben mal festgestellt, das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt nicht mehr Startup, sondern so, und das hat ein anderes Setup, das erfordert ein anderes Backing und dann war die Zeit einfach vorbei.
Ja, ganz interessant. Das heißt, du hast eigentlich schon mit 32 warst du eigentlich schon auf dem Weg, Unternehmer zu werden sozusagen und hast rausgegründet, aber dann hast du dich doch nochmal von der T-Systems überzeugen lassen, oder?
Ja, ich habe einen Zufallstermin gehabt mit einem der Geschäftsführer. Mhm. Der hat gesagt, pass mal auf, wir fügen ja verschiedene Einheiten der Deutschen Telekom und der DBIS zusammen und gründen eine ganz neue T-Systems. Das ist das größte Startup in Europa, hast du nicht Lust? Und das war nicht mein Plan, aber es war atmosphärisch und inhaltlich so spannend und überzeugend, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Und das ist auch kein Nachteil. Ich habe dann doch einen ganz anderen Einblick gekriegt, wenn man wirklich mal integraler Teil einer Organisation ist. Dann ist es nochmal was anderes, als wenn man nur als Berater sehr punktuell dabei ist. Und insofern war das eine ganz, ganz spannende Zeit und kein Fehler.
Perfekt. Sehr spannend. Jetzt haben wir einen guten Spannungsboden aufgebaut, um den Leuten aber jetzt doch zu sagen, was du heute machst.
Jawohl. Ich bin Sprecher der Geschäftsführung der OS, Operational Services GmbH und Co. KG. Das ist eine Firma, die zu 100% der T-Systems gehört. Und vielleicht erzähle ich das an meiner eigenen Entwicklung. Als Leiter Strategie wurde ich gefragt, pass mal auf, wir haben hier eine Einheit, die resultiert noch aus einer früheren Akquisition. Und die T-Systems hatte zu der Zeit die Herausforderung, wirklich disruptive Outsourcings zu bewältigen, also wirklich in Milliardenhöhe.
Okay.
Und da wurde ich von der damaligen Geschäftsführung gebeten, diese Akquisition, die Operational Services, die zu führen und komplementäres Portfolio, komplementäre Leistungen aufzubauen, um eben etwas individualisiertere Services oder auch nur mittelständische Services zu etablieren in einer Zeit, wo eine T-Systems eben auf die Milliarden-Deals sich konzentrierte.
Okay.
Und das war die Zeit, wo ich dann eben die Operational Service vor über 10 Jahren übernommen habe.
Sehr, sehr cool. Heute, aus heutiger Sicht, für diejenigen, also ich glaube, die Leute, die im IT-Umfeld tätig sind, wie ich das ja auch bin, die kennen das. Ich bin auch so auf dich aufmerksam geworden, über LinkedIn dann. Aber magst du noch ein bisschen mehr aufs Geschäftsmodell und was eure genauere Services und Leistungen sind?
Kann ich gerne machen. Perfekt. Also als integraler Bestandteil der T-Systems sind wir diejenigen, die individuelle IT-Services, Betriebsleistungen erbringen. Das heißt, wenn ein Kunde beispielsweise eine ganz besondere Architektur hat, die nicht Standard ist, dann wäre das ein Fall für uns. Oder wenn ein Kunde sagt, ich bin im Grundsatz Eigenrealisierer, ich möchte ganz spezifische Services, mit denen ich meine Eigenrealisierung professionalisiere, dann erbringen wir das. Oder auch nur, das ist nicht selten, dass wir mittelständische Unternehmen haben, die sagen, ich hätte gerne einen, der komplett verantwortlich ist und nicht ein terroristisches System, wo die Verantwortung ein bisschen schwer zu fassen ist. Okay. Also jemanden, der auf Augenhöhe mit mir verhandelt, von A bis Z. Und auch das sind wir. In letzter Konsequenz bin ich dann derjenige, der von Pre-Sales bis hin zur Betriebsphase verantwortlich ist. Also das heißt wirklich komplementär, wenn Standards nicht passen. Das sind wir über alle Branchen hinweg.
Mhm.
Von Public über Automotive, über Banking, Insurance. Wir haben einen speziellen Fokus auf regulierte Märkte, weil wir da besonders investiert haben in Zertifikate und in Vorkehrungen, Stichwort C5 vom BSI. Und über alle Unternehmensgrößen hinweg. Also vom Mittelständler bis hin zum DAX-Unternehmen.
Okay, sehr interessant. Wie viele Leute seid ihr roundabout?
1300.
1300, okay. Ja gut, dann weiß man auf jeden Fall schon mal, was für eine Größenordnung du als C-Level-Manager hast. Jetzt sind wir schon so ein bisschen durch deine Vita durchgegangen. Wie gesagt, Studium BWL, Wirtschaftsinformatik, dann Consulting und dann sehr langer Track Record bei T-System. Würdest du irgendwelche Meilensteine oder Ereignisse konkret hervorheben, wo du gesagt hast, okay, da habe ich entschieden, ich möchte mal ein C-Level oder mir gefällt das Thema C-Level, Gesamtverantwortung auch. Oder gibt es irgendwelche Meilensteine, die man wissen muss und über die du sprechen würdest?
Karriere. Es gibt einen Punkt, wenn man Stratege ist oder konzeptionell unterwegs im Allgemeinen in einem großen Konzern, dann ist immer die Frage, wie geht's weiter? Das ist endlich. Es muss auch endlich sein. Der Übergang ist in ganz vielen Konzernen nicht geregelt, sondern es hängt dann von verschiedenen Faktoren ab, letztlich auch von Glück. Und da muss man reflektieren, das war auch bei mir so, angestoßen durch Kollegen mit ähnlichen konzeptionellen Aufgaben. Will man ins Operative, will man wirklich dann eine volle Verantwortung haben oder wie geht es einfach eigentlich weiter? Und Kollegen von mir haben das mit Freude gemacht, so dass ich gesagt habe, das ist ein richtiger und ein wichtiger Schritt, mal aus der reinen konzeptionellen Ebene, wobei ich immer auch umsetzungsorientiert gearbeitet habe. Aber da rauszugehen und in die volle Verantwortung und alles auszuprobieren, was man vorher sich erdacht hat und konzipiert hat.
Ja, das ist dann macht aber eigentlich auch Spaß, ne? Weil dann sieht man auch, wie seine eigenen Sachen dann irgendwann mal Früchte tragen. Das habe ich mal so ein bisschen in der Consulting-Branche so vermisst, weil man natürlich nie lang genug da war, um dann zu sehen, ob es gut war oder schlecht war, was man sich ausgedacht hat.
So ist das ja. Man hat ja enormen Abrieb von der Konzeptions- in die Umsetzungsphase. Und wenn man dann selbst am Steuer ist und in der Verantwortung steht, dann merkt man, was funktioniert und was nicht. Und das macht dann auch Spaß, gerade in einem Unternehmen, wo man auch noch Entscheidungen selbst als Auswirkung spürt und wo sich das nicht ergeht in riesigen Strukturen. Das ist schon eine coole Sache. An für sich wäre der optimale Schritt zurück in die Beratung. Also mit diesem Wissen wieder einer operativen Erfahrung, das dann als Beratung oder wie ihr das macht, als Interimsmanager zurückzugeben, das wäre quasi der perfekte Kreislauf, vermutlich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, man muss es beides gesehen haben, also Umsetzung und Konzept, um es gut zu machen. Jetzt, genau, also okay, Meilensteine verstanden. Würdest du auch irgendwelche Personen speziell hervorheben auf deinem Weg, weil oftmals wird mir auch gesagt, okay, ich hatte damals einen Manager, der hat mich auch immer mitgenommen oder ich hatte einen Mentor, eine Mentorin, irgendwie sowas in der Art. Gibt es bei dir irgendwie so prägende Personen?
Ich glaube, schlaue Leute sagen, ja, ich habe mich an diesem oder jenem orientiert. Ehrlich gesagt war das nicht so. Ich habe auch viele Leute gesehen, die aus meiner Sicht in Positionen waren, die man auch besser hätte ausfüllen können. Also insofern sind die Negativbeispiele, ehrlich gesagt, mir präsenter als die Positivbeispiele. Aber natürlich gab es zum Beispiel diesen Jan Gelbmacher, der mich damals eingestellt hat, der durchaus ein Vorbild war und einige andere. Aber es gibt jetzt nicht den einen Übervater, der mit dem man jetzt über Jahrzehnte hinweg zusammengearbeitet hat, als Mentor oder ähnliches, das hatte ich nicht.
Okay, verstanden. Aber so Negativbeispiele, mir fallen auch ein paar bei mir selbst ein, jetzt nicht im aktuellen, sondern von vorherigen Rollen, in denen ich war, wo ich gesagt habe, das so gefällt es mir ehrlich gesagt nicht. Also so möchte ich nicht geführt werden, sozusagen. Und ich glaube, das ist ja auch immer so Negativbeispiele, bringen einem ja auch dazu, wirklich konkret zu identifizieren, was sind deine eigenen Werte, nicht nur in der Führung, sondern generell. Und ich glaube, das ist ja auch lehrreich, ne? Also,
Und ein Coach sagte mal, speziell in Deutschland sind wir die Weltmeister darin, den Chef zu kritisieren und die Fehler zu finden, was er alles schlecht macht. Und insofern ist das, sollte das gar keine Kritik sein oder Lamoyanz, sondern ein Anspruch, es eben besser zu machen, ja. Aus guten Sachen von Leuten und aus schlechten Sachen von Leuten zu lernen und es einfach besser zu machen. Ja, und so sage ich das auch Leuten, die dann sich weiterentwickeln. Sag, nehmt die guten Sachen mit, die wir hier gemacht haben und die, die euch nicht gepasst haben. Ja. Stellt die ab und macht's besser.
Macht Sinn. Sehr gut. Okay. Wir gucken natürlich gleich auch auf deine Erfolgsrezepte noch ein bisschen tiefer rein, aber das hat jetzt schon mal eins als kleiner sozusagen Vorblick, was später noch so kommt. Bevor wir da sind, deine aktuelle Rolle, was sind denn so Challenges, die du aktuell hast? Also was sind so die zwei, drei Themen, wo du sagst, die treiben dich jetzt und wahrscheinlich auch noch im kommenden Jahr? Wir nehmen das Ganze ja jetzt ja kurz vor Ende 2024 auf. Was sind so deine Top zwei, drei Challenges gerade?
Ja. Das sind wahrscheinlich die Themen, die mehr oder weniger jeden CEO treiben. Einmal ist in IT, wir haben ein hohes kompetitives Umfeld. Ja, also es gibt da eine absolute Preissensibilität, die auch dann zu einer gewissen Kultur führt. Das ist anders, als wenn etwas rein durch Innovationen geprägt ist.
Ja.
Also ein hochwettbewerbsintensives Umfeld, sehr, sehr kompetitiv. Wir haben das Thema hohe Regulation bei uns und Security. Also wir haben in diesem Jahr einen irren Anwuchs erlebt an Security-Angriffen, die also versucht haben, uns oder unsere Kunden zu kompromittieren. Mhm. Wir hatten bis vor kurzem, ich glaube, das dreht sich jetzt schlagartig, je nach Standort hatten wir natürlich das Problem, gute Leute zu adäquaten Konditionen zu finden. Finden und zu binden. Das war ein Thema in der Branche. Das reduziert sich jetzt ein bisschen auf kritische Domänen wie KI, ein Riesenthema. Und auf der Beschaffungsseite oder Lieferkettenseite, wir haben eine hohe Abhängigkeit natürlich von den Energielieferanten und erhöhte Stromkosten und so weiter kann man nicht weitergeben an die Kunden. Und genauso haben wir auch bestimmte Softwarelieferanten und so weiter erlebt, die wirklich inflationär die Preise hochgehoben haben. Das sind Dinge, die man nicht an den Kunden weitergeben kann. Das sind echte Challenges.
Ja, verstehe ich. Wie seid ihr im C-Level verteilt? Also wem gibt es sozusagen bei euch noch? Dich sozusagen?
Es gibt, ich habe einen kaufmännischen Leiter.
CFO.
Und im Grunde darunter oder in der Erweiterung haben wir ein 12-köpfiges Team, bestehend aus einer Vertriebschefin, aus einer HR-Chefin und so weiter und aus den operativen Einheiten, also Business Units, würde man sagen. Wir zusammen sind die Geschäftsleitung und steuern die Geschicke der Operational Services.
Okay, und gibt es da nochmal so eine Aufstellung, dass, weiß nicht, HR, Finance wahrscheinlich am CFO hängt und die Operations an dir oder wie ist das?
Beschaffung hängt am CFO, die anderen Funktionen hängen alle an mir.
Okay. Verstanden. Okay, das heißt, man kennt jetzt deine Challenges, man kennt auch, wie deine Rolle sozusagen auch organisatorisch aufgebaut ist. Dann schauen wir doch jetzt mal, wie du mit diesen Sachen umgehst. Also klar können wir jetzt natürlich nicht den Fachkräftemangel und das kompetitive Umfeld etc. lösen, aber mich würde es natürlich trotzdem interessieren, was sind deine, sage ich mal, Learnings, deine Top-Learnings und deine Erfolgsrezepte für das C-Level? Und wie gesagt, die sind natürlich einerseits von deinen Challenges abhängig, aber andererseits auch ganz allgemeingültig. Zum Beispiel das Thema Selbstmanagement, was wir hier im Podcast auch oft besprechen, das ist ja unabhängig davon, was man für Challenges hat oder weitestgehend unabhängig davon.
Ja. Das ist natürlich eine sehr schwierige und allgemeine und je nach Beantwortung auch tiefschürfende Frage. Ja, genauso wie das Thema Leadership.
Ja.
Was ist es und was macht's aus? Vielleicht ein paar Überlegungen dazu. Also eine bestimmte Masche gibt's natürlich nicht, vielleicht ein paar Punkte. Ich denke, Fokussierung ist wichtig. Fokussierung, ehrlich gesagt, auf den Markt, auf den Kunden und aufs Wachstum. Fokussierung darf man nicht nur auf interne Dinge haben, sondern, sag mal, der Fluchtpunkt einer gedeihlichen Unternehmensentwicklung ist der Markt und ist der Kunde. Und wenn man dann profitabel wächst, hat man auch verschiedene andere Effekte, die da kommen, auch kulturelle Effekte. Wichtig aus meiner Sicht, den Kunden in den absoluten Mittelpunkt zu stellen. Und zwar nicht nur in der in der Vertriebsphase oder in der Pre-Sales-Phase, sondern komplett. Das ist bei uns absolut der Fall. Wir sind ein wirklich kundenzentriertes Unternehmen. Die ganze Organisation ist auf die Befriedigung von Kunden ausgerichtet. Das kann man nicht anders sagen. Ein weiteres Thema ist natürlich Fachlichkeit. Kenne dein Geschäft im Detail. Ich glaube nicht an Champagner-Management, wie das Kollegen früher von mir despektierlich mal sagten, sondern schon von einem tiefen Verständnis des Geschäftes, was bitte nicht gleichzusetzen ist mit Mikromanagement.
Ja.
Ja, ein Geschäft im Detail zu verstehen, heißt es nicht, im Detail als Chef zu führen. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und trotz dieser Fachlichkeit glaube ich, dass auch eine klare Strategie wichtig ist. Eine klare Strategie heißt nicht nur, dass man eine gewisse Klarheit an sich hat und nicht irgendwelche schwubbeligen Charts, so wo man ungefähr schemenhaft hin will und jeder hält es hoch und sieht aus wie ein Hologramm, jeder erkennt was anderes, sondern eine klare Ausrichtung. Aber noch wichtiger scheint mir an diesem strategischen Aspekt, dass man die Gegenwart nicht zulasten der Zukunft optimiert. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Effekt. Operative Einheiten neigen nach meiner Erfahrung dazu, natürlich sehr stark im Jetzt, Hier und Heute zu leben. Und der C-Level ist verpflichtet aus meiner Sicht, auch in die mittlere und lange Frist zu schauen und jetzt keine Entscheidung zu treffen, die man nicht treffen würde, wenn man wüsste, man ist nicht mehr lange da. Also das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, keine Hypothek über die Zeitachse aufzubauen. Und ich sage das immer, Ideas are easy, Execution is success. Also Strategie ist schön und gut, aber nichts wert, wenn man sie nicht auch umsetzt. Wenn man nicht in der Lage, diese umzusetzen. Ich glaube, Strategien könnte man wahrscheinlich auch auf die Website stellen. Kaum Unternehmen haben Strategie- oder Erkenntnisprobleme, aber also Umsetzungsprobleme und stolpern da. Und das macht's aus meiner Sicht aus. Und was braucht man dazu wiederum, um Umsetzung zu haben? Natürlich eine gewisse Systematik. Ja, also ich glaube, von alleine stellt sich Erfolg nicht ein. Von alleine fließt nur Wasser von oben nach unten. Aber man muss es schon managen. Und ich denke, man muss, also erratische Vorgehensweise ist fehl am Platz und man braucht eine Systematik und man braucht ein gutes Team. Man braucht ein gutes Team. Ab einer gewissen Größenordnung ist man natürlich Zündfunke und Motivator, aber wenn man kein Management-Team hat oder aufbauen kann, wie ich das glücklicherweise konnte, ein super Team, dann wird es schwer. Also das sind so ein paar Punkte, wo ich glaube, dass die hören sich wahrscheinlich sehr nach Allgemeinplätzen an, aber speziell dieses Thema Exekution und auch Beachtung einer gewissen Weitsicht sind ganz, ganz wichtige Punkte, die häufig untergehen.
Okay. Also bist du auch jemand, der sich eher bei Punkt 1 Fokussierung Marktkundewachstum, der sich eher darauf fokussiert, mehr Umsatz zu machen, als quasi intern Effizienz zu optimieren, oder?
Effizienz ist wichtig, wenn man nicht Kosten, gerade in einem kompetitiven Umfeld, wenn man nicht wettbewerbsfähig ist, dann braucht man sich auch nicht auf den Markt zu konzentrieren. Also das ist quasi die Voraussetzung. Aber ich sag mal, der Fluchtpunkt muss der Kunde sein, der Markt sein und profitables Wachstum.
Okay. Ich hatte jetzt in den letzten paar Episoden immer so mal so ein Thema, würde mich deine Meinung auch interessieren, dass die Schere, nicht nur die Schere in der Bevölkerung, sondern auch die Schere im Geschäft immer weiter aufgeht zwischen Budget und Premium. Und dazwischen gibt es eigentlich fast nichts mehr. Da gibt es dann noch ein paar Leute, die müssen sich entscheiden, ob sie Budgets werden oder Premium werden oder die werden vom Spiel genommen und zwar ziemlich rasant. Würdest du sagen, dass das in eurer Branche, also IT-Services-Bereich, auch sowas gibt? Und gibt es da überhaupt eine Premium-Branche?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich glaube ich das auch. Wird ja auch schon von strategischen Autoren so beschrieben, stuck in the middle und so weiter, dass man eine klare Linie braucht. Aber in der Tat ist das mit dem Premium nicht so einfach. Was heißt denn Premium in der IT, speziell im Betrieb? Premium heißt stabil zu sein, zuverlässig zu sein, eine hohe Verfügbarkeit an den Tag zu legen. Das ist etwas, was wir in der OS als Teil der T-Systems ganz hoch halten. Wir nennen das Zero Outage. Und das ist wahrscheinlich das, was du als Premium bezeichnest oder was man als Premium bezeichnen könnte.
Und die Individualisierung.
Und das kommt bei uns speziell dazu. Natürlich, also erstmal Service Manager, die da sind, kein Portal, sondern Leute, die da sind, die den Kunden verstehen, die dem Kunden helfen bei Themen, die auch Zukunftslösungen entwickeln, die Scharnierfunktion haben zwischen der Kundenorganisation und der eigenen Produktion. Dies noch zu haben mit einer gewissen Kapazität und eben nicht nur im Extremfall ein Portal, wo man Aufträge absetzen kann. Also diese Form der dann daraus auch resultierenden Individualisierung, das ist wahrscheinlich ein zweiter Aspekt, den man unter Premium subsumieren könnte. Genau.
Okay, ja, spannend. Also finde ich immer wieder interessant, die Fragestellung kommt immer mal wieder hoch jetzt.
Ist aber übrigens so, wenn man dann beim Kunden sitzt und dann hat man auch die, ich sag mal, den CFO im Mittelstand zum Beispiel gegenüber, dann wird man eingeladen und ist vielleicht ganz zum Schluss noch da unter den Letztbewerbern. Und was dann aber zählt, sind die Kosten. Dann wird Excel aufgemacht, das sind dann die Monthly Run Rate. Also das ist natürlich nur dann Premium, wenn es auch sich, wenn es eine Zahlungsbereitschaft gibt oder wenn es sich entscheidungsrelevant erweist. Ansonsten ist das nur Storytelling.
Okay. Gut, die zweite Rückfrage, du hattest vorher eben von den Umsetzungsproblemen gesprochen. Das ist ja wirklich immer so dieser Punkt. Also wie kriegt die PS auf die Straße? Ideen, wie gesagt, haben viele Leute wahrscheinlich auch immer zeitgleich. Ne? Die eine hat vielleicht eine Startup-Idee, die der andere auch parallel hat. Aber es gewinnt dann immer der die Operationalisierung am besten schafft. Und du meintest, da braucht man Systematik und gutes Team. Hast du da eine Systematik, die man jetzt hier auch teilen könnte? Also gibt es dann irgendwie OKRs, die dran gebunden sind oder irgend sowas? Also
ja, wir haben tatsächlich ein durchgängiges System von der Strategie. Die Strategie besteht wirklich aus 21 Hauptsätzen.
Okay.
Also ist nicht etwas, was man sich erst raus interpretieren muss. Also wir haben klare, das ist schon fast eher Taktik, ja. Okay. Also klare Cornerstones. Daraus resultieren einerseits dann KPIs in der Balance Scorecard. Jeder KPI in der Balance Scorecard ist auch bei einem dieser Manager der erweiterten Geschäftsleitung zielrelevant, sodass die nicht einfach nur rumbaumeln. Und zum anderen haben wir eine Umsetzung dieser Strategie in einem Masterplan. Das heißt, jeder dieser Manager macht einen Masterplan, das kannst du dir vorstellen, für die nächsten 12 Monate, wie ein Meilensteinplan. Da sind die wesentlichen 20, 25 Punkte drin. Die sind in der Regel dann nicht finanziell, denn die Messkennzahlen, die sind ja in der BSC. Mhm. Und so gucken wir über diesen Reflexionsprozess, den wir auch wirklich iterativ gestalten, dass wir diese Meilensteine drin haben. Jetzt aktuell treffen wir uns, um die Meilensteine fürs nächste Jahr festzulegen.
Mhm. Okay.
Also die Meilensteine dann zu haben, die, wenn man sie denn erreicht, unterjährig tatsächlich auch zu einem erfolgreichen Jahr führen.
Okay.
Dadurch knipst man übrigens auch Strategieentscheidungen ab, mhm, beziehungsweise Diskussionen, ja, weil es wirklich so operativ ist und dann auch geeignet, um in All-Hands-Calls den Mitarbeitern vorzustellen, wo man gerade steht oder was man vorhat, sehr konkret.
Mhm. Bist du eher jemand, der dann, jetzt bist du natürlich nicht mehr so operativ unterwegs, aber trotzdem hast du ja wahrscheinlich auch Gesamtprogramme und Bewegungen in der Organisation immer noch operativ auch im Blick. Bist du eher jemand, der den Scope ändert, wenn man sozusagen merkt, man schafft es zeitlich nicht, oder der die Zeitlinie anpasst? Also der dann sagt, okay, wir gehen erst, weiß ich nicht, 2 Monate später live, oder wir nehmen was aus dem Scope raus und gehen dann aber hardcore da an dem Release-Date live, wo wir gesagt haben, da gehen wir auch live.
Situativ unterschiedlich, aber es macht keinen Sinn, Druck aufzubauen bei unrealistischen Konstellationen oder Zielen. Hm. Das machen wir nicht.
Okay.
Das machen wir nicht. Da, das bringt auch nichts. Und da ich mit diesem Team schon lange zusammenarbeite, mir das selbst aussuchen konnte, und versuchen wir, solche unsinnigen Sachen zu vermeiden. Das muss man einfach sagen.
Ja.
Was wir tatsächlich machen, ich weiß aus meiner Beratungszeit, das können viele Unternehmen nicht oder fällt ihnen schwer, Dinge zu definieren, die man opfert. Also die man jetzt mal nicht macht, wenn es nicht anders geht.
Mhm.
Das ist das, was ich eingangs als Fokussierung nannte. Ja, Fokussierung besteht nicht nur darin, zu sagen, was man macht, sondern eben auch, was man abschneidet und nicht macht oder wenigstens jetzt nicht macht. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, wird man nie irgendetwas fokussieren können. Und so würden wir dann auch agieren. Wir würden gucken, können wir irgendwo Ressourcen, Kapazitäten, Ähnliches freischaufeln, wenn wir etwas, was vielleicht nicht so dringend ist, im Moment mal weglassen.
Verstanden. Sehr, sehr, also sehr interessant. Ich glaube, wer jetzt bis jetzt sehr gut zugehört hat, hat einiges an guten Impulsen schon mal heute gewonnen. Was würdest du denn sagen, rückblickend auf deine Karriere, Laufbahn, jetzt auf deine aktuelle Rolle, würdest du irgendwas anders machen? Oder würdest du irgendwie sagen, so, oh, das war ein Learning, puh, muss ich nicht unbedingt nochmal machen, sozusagen?
Also, ich würde tendenziell stärker als früher auf das richtige Team setzen.
Mhm.
Als ich die Operations Services übernommen habe, da gab es auch hier und da ein bisschen Schatten, und ich habe mich sehr auf die fachliche Führung konzentriert, bis ich dann von HP den ersten Outsourcing erfahrenen Menschen eingestellt habe und so weiter, und habe festgestellt, der Hebel durch das richtige Management-Team ist viel größer als der eigene Hebel durch Fachlichkeit.
Okay.
Also ganz wichtig, schnell ein gutes Team zusammenzustellen, muss ja nicht zulasten des Bestehenden sein.
Mhm.
Und wenn du mich persönlich fragst, ich mache das jetzt tatsächlich sehr lange,
mhm,
muss man immer aufpassen, dass man up-to-date bleibt, dass man reflektiert, dass man auch neue Impulse kriegt. Das muss man organisieren, damit man nicht nur in der eigenen Überzeugung lebt und arbeitet. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es interessant ist, mal die Unternehmen das Unternehmen zu wechseln oder sogar die Branche. Ich weiß, ist ein bisschen schwieriger, ein Branchenwechsel. Mhm. Aber an für sich glaube ich, dass man alle paar Jahre doch auch wechseln könnte, um Impulse zu bekommen. Ich bin so glücklich, wie es ist. Ich habe alle Freiheiten gehabt, nutze die Möglichkeiten eines Konzerns und habe unternehmerische Freiheit. Aber grundsätzlich würde ich Leuten empfehlen, wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit auch nach einem neuen Assignment zu suchen.
Mhm. Ja, macht Sinn. Wenn du sagst, also quasi stärker und früher auch auf das richtige Team zu setzen, hast du da auch irgendeine Systematik? Arbeitest du da irgendwie so mit so Capability-Maps oder wie du dein Team, so, da gibt es ja so Gallup-Strength-Tests und dann gibt es alle möglichen Psychologietests, die man machen kann fürs Hiring. Hast du da irgendwas, was, auf was du achtest oder ist es mehr oder weniger so Intuition?
Wir machen Assessment Center. Mhm. Wir machen Assessment Center und wenn wir auf höheren Ebene zu besetzen haben, dann gibt es auch immer 3-4 Interviews. Ja, mhm. Damit nicht nur eine Meinung oder gar meine Meinung relevant ist. Und erst zum Schluss lerne ich dann die entsprechenden Personen kennen. Am wichtigsten ist uns oder ist mir auch die Haltung, das Engagement, die Lust, irgendetwas zu machen. Die Welt ist so dynamisch und speziell in der IT, man muss ständig lernen und so weiter. Die Bereitschaft und die Haltung, sich zu engagieren und Leistungen zu erbringen, ist wichtiger als das, was man quasi in dem Moment der Bewerbung oder der Einstellung statisch mitbringt.
Verstanden. Mhm. Ja, macht Sinn. Ich dachte nur, weil manchmal gibt es ja so, also gibt es ja, glaube ich, all fancy mögliche Tools und irgendwie so Maps, die man bauen kann von seinem Team. Bist du da Fan oder benutzt du das irgendwie?
Wir gucken, dass wir auch eine gewisse Fachlichkeit haben. Das mhm. dominiert das schon. Ich weiß, dass in Konzernen Personalberater dann mit bestimmten Matrizen arbeiten. Wenn ich dann aber sehe, zumindest da, wo ich es beurteilen kann, wie dann tatsächlich die Einstellungen sind, gerade wenn sie von extern sind, dann glaube ich, hat das wenig zu tun mit, ich sag mal, hochkomplexen Matrizen und Bewertungsrastern, was man im Ideal natürlich hat.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, da wird es einiges an Innovationen demnächst geben, weil natürlich über Menschen, gerade wenn man, ich glaube, wenn man, ich habe letztens so ein LinkedIn-Out, also Bewertungstool getestet und da konnte man ein LinkedIn-Profil reinwerfen und der geht dann über alle Posts und über dein Netzwerk und was du sozusagen an Berufsstationen eingegeben hast und wie du die Berufsstationen beschrieben hast. Wenn da keine Daten dahinter sind, dann ist die Auswertung Mist, aber wenn die Daten dahinter gut sind, dann macht er dir schon einen sehr, sehr akribischen Psychologietest von der Person. Und das war für mich schon sehr spannend, weil ich mir dachte, sehr interessant. Eigentlich hat ja jeder so viele Fußabdrücke im Internet hinterlassen, dass man eigentlich schon wahrscheinlich über dieses Verhalten schon ziemlich viel sagen könnte. Deswegen bin ich mal gespannt, was da auch so mit KI an neuen Innovationen in dem Bereich kommt. Aber wirklich, also sehr interessant. Gut, hey, herzlichen Dank. Das waren wirklich super Insights. Ich habe noch eine Frage an dich, bevor wir das abrunden. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Wirtschaft oder im Corporate-Kontext tätig wärst?
Außerhalb der Corporate-Welt. Ich weiß nicht, was du mit Corporate-Welt genau meinst. Investmentbanker hätte mich interessiert. Investmentbanking, Private Equity und Venture Capitalist. Muss man auch nicht mehr arbeiten als in der IT. Und man hat nochmal einen anderen Hebel. Bestimmte Dinge zu, so stelle ich es mir zumindest vor, bestimmte Dinge zu beeinflussen und hinzukriegen. Was ich auch immer cool finde, ist Real Estate. Bin mit Architekten zusammen, meine Tochter studiert Architektur. Okay. Und da irgendwas Bleibendes zu gestalten und zu schaffen, ist auch spannend.
Also schon eher dann so die Projektentwicklerecke sozusagen. Also wir können nicht erwarten, dass du dann noch doch Immobilienmakler wirst.
Unwahrscheinlich.
Okay. Und sonst irgendwelche so künstlerische Sachen oder Café eröffnen, solche Sachen?
Ja, ich las jetzt noch am Wochenende, wie der Traum von Kaffeeeröffnung, wie der regelmäßig zerplatzt, ja. Also das, was ich mache, macht mir schon Spaß und ich habe das Glück, tatsächlich auch ein Unternehmen zu führen. Das ist ja, das ist tatsächlich Glück gewesen, dass man gefragt wurde oder sowas angeboten bekommen hat. Und das ist natürlich für einen Betriebswirt eigentlich die höchste Schule. Und deswegen würde ich es im Grundsatz auch genau so wieder machen. Ich habe bis jetzt ein sehr glückliches und erfüllendes Berufsleben gehabt.
Das ist doch ein perfekter Schlusssatz, würde ich fast sagen. Herzlichen Dank, dass du dabei bist und vielen Dank für die ganzen Insights.
Danke für die Fragen, bin gespannt, wenn ich mir die Antworten nochmal anhöre, wie es so klingt.
Ja.
Aber danke für die Einladung.
Ja. Besonders gut ist es, wenn man das ein Jahr später oder so oder 2 Jahre später sich nochmal anhört. Und sich guckt, ob sich irgendwas geändert hat, dann natürlich auch im eigenen. Machen wir auf jeden Fall. Du bist natürlich auch herzlich für Teil 2 dann mal wieder als sozusagen Stammgast eingeladen. Und alle, die jetzt noch zuhören, hat mich wie immer sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank. Gebt uns bitte Feedback zu der Episode. Das könnt ihr teilweise auf den Plattformen direkt machen. Bei Spotify zum Beispiel könnt ihr einzelne Episoden direkt kommentieren. Ansonsten, und das finde ich persönlich auch viel besser, schreibt einfach Ulrich und mir direkt auf LinkedIn oder per Mail. Ich kann auch eine Intro machen, wenn euch das hilft, aber nur für seriöse Sachen logischerweise. Und da freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback und kommt da gerne auf uns zu, falls ihr Rückfragen habt zu den Themen oder generell zu der Episode. Das Thema oder generell der Podcast ist natürlich nur möglich, weil ich sonst noch einen anderen Job habe und da geht es um Interim Management. Also gerade wenn ihr gerade die Fragestellung im Unternehmen habt, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit in meinem Unternehmen und speziell auch in den Programmen oder in der Führungsebene. Dann kommt gerne mal auf mich zu. Manchmal hilft ein Sparring und wir finden dann eine gute Lösung, entweder intern oder vielleicht sogar aus dem eigenen Netzwerk. Und manchmal hilft unser Talentpool, der wirklich in den letzten 15 bis 20 Jahren extrem sauber und fürsorglich entwickelt wurde. Und da haben wir sicherlich auch jemanden dann dabei, falls wir das erste nicht hinkriegen. Ich freue mich auf eure Nachrichten und bis zur nächsten Episode. Ulrich, bis zum zweiten Gespräch.
Danke, so machen wir's.